Ja, vielen Dank. Während meiner Lehrerausbildung habe ich mich relativ intensiv mit dem Thema des Lernens beschäftigt. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache. Und wenn es um den Lernerfolg von Kindern geht, dann lernt man, man muss verschiedene Bereiche anschauen. Da gibt es die sogenannten exogenen Faktoren, äußere Einflüsse, die das Lernumfeld in irgendeiner Form betreffen. Wenn es zu laut ist, dann tut es vielen Kindern nicht gut. Dann lernen sie schlechter. Wenn es zu heiß ist, übrigens auch. Deswegen hitzefrei ist ganz super Geschichte. Wenn zu viele Ablenkungen existieren, das ständige Aufploppen von Nachrichten auf einem Smartphone, Snapchat und Co., das sind alles Dinge, die beim Lernen hindern. Das heißt, wenn du gucken möchtest, dass dein Kind zu Hause ordentlich seine Hausaufgaben macht, dann guck, dass diese äußeren Einflüsse so ein bisschen weniger werden. Das Zweite, auch äußere Einflüsse, was unmittelbare Auswirkungen auf das Lernen hat, sind auch soziale Kontakte, die man hat. Wenn man Streit hat mit einem Freund, mit einer Freundin, dann hat das unmittelbare Auswirkungen auf das eigene Lernverhalten. Wenn ich gemobbt werde oder ähnliches, dann hat das unmittelbare Auswirkungen auf mein Lernen. Ich lerne schlechter, ich lerne weniger, ich kann mir Dinge weniger gut merken. Das sind die äußeren Faktoren. Da gibt es noch die sogenannten endogenen Faktoren. Das ist jetzt natürlich das Gegenteil von außen. Das ist nach innen gerichtet. Da liegt die Ursache in mir selber, an der ich irgendwo gucken muss, wo man da vielleicht ein Stellschräubchen drehen kann. Da gibt es biologische oder körperliche Blockaden. Ja? Ein Schüler, der das Spiel der deutschen Nationalmannschaft um 22 Uhr gegen Ecuador anschaut, hat nicht nur 90 Minuten seiner Lebenszeit verschenkt für ein unglaublich schlechtes Fußballspiel. Er wird am nächsten Tag auch in der Schule deutlich weniger konzentriert dem Unterricht folgen können. Einfach zu wenig geschlafen, Schlafmangel. Bewegungsmangel ist genau das Gleiche. Ein Kind, das sich zu wenig bewegt, dem fällt es schwer, dann eben mit dem Lernen. Manche Kinder müssen sich auch beim Lernen bewegen. Auch das sollte man manches Mal ein bisschen im Hinterkopf haben. Es tut gut, im Zimmer rumzulaufen. Und zu lernen ist in der Schule natürlich schlecht, wenn es 25 Schüler auf einmal tun. Aber irgendwo muss man da auch dem Rechnung tragen. Ernährung kann das Lernen beeinflussen, übrigens auch nicht nur bei Kindern. Alles, was ich euch sage hier, das trifft auf uns Erwachsene genauso zu. Und viele dieser Punkte, die ich jetzt hier mal so kurz aufgezählt habe, die lassen sich mit recht überschaubarem Aufwand und vielleicht auch ein bisschen externer Hilfe, was weiß ich, durch ergotherapeutisches Training relativ schnell gut verbessern. Also das heißt, wenn du irgendwo die Erfahrung machst, bei deinem Kind, bei irgendeinem Kind in deinem Umfeld, dass es Probleme hat mit dem Lernen, da gibt es so ein paar Punkte, die kann man sich anschauen und kann diese Lernblockaden relativ gut überwinden. Es gibt einen Bereich, der ist ein bisschen schwieriger, nämlich wenn es um emotionale oder psychische Blockaden geht. Ein Thema, das ich mir damals besonders angeschaut habe, war, welche Auswirkungen Scham auf das Lernen hat. Vielleicht kennst du das irgendwie aus deiner Schulzeit oder aus einer Erzählung oder von sonst irgendwie, dass irgendein Lehrer mal sagt: Boah, das schaffst du ja nie. Oder der Mathelehrer sagt: Na, du kannst halt kein Mathe. Und dann war für dich klar, du kannst kein Mathe. In diese Richtung geht es jetzt, wenn wir uns das Ganze anschauen, heute Morgen, nicht in Bezug auf das Thema Lernen, sondern in Bezug auf unser Herz und das, was in unserem Herzen Ketten anlegen kann. Denn Scham ist ein Feind unseres Herzens und eine Kette, die Scham um unser Herz legt und uns unfrei werden lässt. Was ist Scham eigentlich? Lass uns das mal kurz anschauen. Ich glaube, Scham beginnt oft gar nicht mit irgendeinem großen Ereignis. Scham ist etwas, was vor allem in unseren Gedanken sich abspielt mit einer inneren Erkenntnis, wenn du sagst: Oh Mann, sowas Blödes. Was habe ich da jetzt eigentlich gerade gemacht? Ja, wir finden meistens noch mal ein paar andere Worte, wie wir das ausdrücken. Aber vielleicht kennst du das. Im Beruf passiert ein Fehler. Du hast eine falsche Entscheidung getroffen. Etwas gelingt dir nicht so, wie du es gehofft hast. Und die Kollegen kommen und sagen: Ja, kann passieren, ist gar nicht schlimm. Aber innerlich läuft in dir ein ganz anderer Film ab. Denn das, was da gerade passiert ist, ist nicht einfach nur so: Naja, Schwamm drüber. Es ist dir nicht einfach nur peinlich, so, oh, sondern du schämst dich. Das geht tiefer. Da gibt es Dinge, die dich einfach tiefer treffen. Zu Hause, nach einem langen Tag, fehlt dir die Geduld. Obwohl du das eigentlich nicht möchtest, obwohl du eigentlich ruhig bleiben willst, wirst du laut. Und später entschuldigst du dich vielleicht bei deinen Kindern, bei deinem Partner. Und sie haben es dir vielleicht sogar vergeben. Aber selbst Tage später denkst du noch drüber nach und sagst dir, eine gute Mutter hätte anders reagiert, wenn dir das so nachgeht. Ja, wie viele leiden unter diesem Gefühl, allem gerecht werden zu müssen. Ja, eine gute Mutter zu sein, eine gute Ehefrau zu sein, eine gute Tochter zu sein, eine gute Kollegin zu sein, als Mann. Wie viel kennen diese Gedanken? Ein guter Vater hätte sich mehr Zeit genommen. Ein guter Ehemann hätte besser zugehört. Und auch im Alter verschwindet diese Scham nicht. Sie verändert nur ihr Gesicht. Wenn dein Körper vielleicht nicht mehr alles mitmacht, wenn du vielleicht für das eine oder andere auch jetzt Hilfe brauchst, die du früher nicht gebraucht hast, wenn man merkt, dass andere beginnen, Entscheidungen für einen zu treffen. Ja? Und nach Jahrzehnten im Beruf fragt niemand plötzlich mehr, kannst du das übernehmen? Dann schleicht sich manchmal die Frage ein, bin ich überhaupt noch wichtig? Und Scham begleitet Menschen in jeder Lebensphase. Das Problem mit der Scham ist dabei, dass sie nicht in erster Linie bewertet, was ich eben tue oder nicht tue, was ich vielleicht falsch gemacht habe, sondern es geht um etwas ganz anderes. Sie reflektiert nicht mein Handeln, sondern Scham bewertet mich als Mensch. Und wenn in einem Bereich etwas schief läuft, wird nicht einfach nur das Verhalten bewertet, sondern der eigene Wert. Aus einem Fehler wird ein, ich bin nicht mehr gut genug. Aus einer Schwäche wird ein, mit mir stimmt was nicht. Aus einer Grenze wird, ich bin weniger wert als andere. Und genau darin liegt diese zerstörerische Kraft der Scham. Denn irgendwann glaube ich nicht mehr nur, dass ich etwas falsch gemacht habe, ich glaube, dass ich falsch bin. Und genau deshalb müssen wir ganz genau hingucken, wenn es um Dinge geht, die wir vielleicht falsch tun. Ob es um Schuld geht, ich habe was Falsches gemacht, ich lade da Schuld auf mich. Oder ob wir über Scham sprechen, ich habe etwas falsch gemacht und ich bin nichts wert. Schuld und Scham unterscheiden sich. Beides ist nicht das Gleiche. Es gibt diesen Unterschied. Die Schuld fragt, was habe ich getan? Die Scham fragt, wer bin ich? Schuld sagt, ich habe gelogen. Scham sagt, ich bin ein Lügner. Schuld sagt, ich habe versagt. Die Scham sagt, ich bin ein Versager. Schuld betrifft mein Verhalten. Scham greift meine Identität an. Und als Christen kennen wir dieses Thema Schuld. Wir wissen, dass wir sündigen. Wir wissen, dass wir Vergebung brauchen. Und das Evangelium gibt uns eine wunderbare Antwort in Jesus Christus darauf. Schuld darf vor ihm bekannt werden. Wir dürfen unsere Schuld ans Kreuz bringen. Er vergibt uns. Schuld hält mich nicht für immer fest, das ist klar. Aber Scham funktioniert anders. Und das ist auch für viele Christen eben ein Thema, wo du auch feststellen kannst, vielleicht gehe ich mit diesem Thema nicht so sehr um mit Schuld, sondern vielleicht ist das tatsächlich für mich ein Schamthema. Denn wenn die Menschen in meiner Kleingruppe wüssten, womit ich kämpfe, und ich traue mich gar nicht mehr, das zu bekennen, weil ich mich dafür schäme. Kein anderer soll es wissen. Wenn meine Familie wüsste, was in meinem Kopf manchmal los ist, dann würden sie mich ablehnen. Scham flüstert uns zu, du bist nicht genug und das Kreuz reicht nicht aus. Du passt hier eigentlich nicht hin. Du solltest dich lieber verstecken. Zieh dich zurück. Denn das ist genau das Ziel der Scham. Sie macht aus einem Fehler eine Identität, aus einer Schwäche einen Wert und aus einer Tat ein Urteil über dich als ganzen Menschen. Und deshalb ist Scham einer der gefährlichsten Feinde unseres Herzens. Nicht, weil sie uns an unsere Fehler erinnert. Wenn du mit deiner Schuld ein Problem hast, dann lass dir heute Morgen gesagt sein, ist kein Problem, du hast eine Lösung. Aber Scham macht aus deiner Schuld ein Problem. Sie formt daraus eine Identität, weil sie nicht glauben lässt, dass du einen Fehler machst, sondern sie lässt dich glauben, dass du ein Fehler bist. Und genau an dieser Stelle stellt sich dann die entscheidende Frage, wie kann ein Mensch frei werden? Wie können wir diese Kette der Scham ablegen? Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann finden wir dort eine ganz interessante Geschichte, die eigentlich genau so ein Schema erzählt von einer Person, die sich geschämt hat und die frei wurde. Von einem Menschen, der nicht nur Schuld auf sich geladen hatte, sondern von einem Menschen, der in seiner Scham gefangen war. Viele von euch kennen die Geschichte von Petrus, wie er Jesus dreimal verleugnet hat. Kurz davor, bevor das passiert ist, hat Petrus noch Folgendes gesagt. Und wenn alle dich verlassen, ich niemals. Mit anderen Worten, Jesus, auf mich kannst du zählen. Und das Faszinierende ist ja, dass Jesus ganz genau wusste, was passieren wird. Und was er zu Petrus gesagt hat, war: Bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Absolut spannend, das zu sehen. Jesus bemerkt das einfach nur, er hält Petrus keine Predigt. Er macht ihm keine Vorwürfe. Pass mal auf, Petrus, du hast gesagt, niemals wirst du mich verlassen. Pass mal auf, ich weiß da was, was du noch nicht weißt. Denn das und das wird passieren. Und es ist ja klar, dass das passiert, weil du so und so und dies und jenes. Und das hier, ich habe schon immer, und deine Charakterschwäche. Jesus macht Petrus keine Vorwürfe. Im Gegenteil, Jesus sagt zu Petrus, ich habe gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Jesus verurteilt Petrus nicht. Er baut ihm eine Brücke und sagt, hey, deine Überzeugung, die du von dir selbst hast, häng die nicht zu hoch. Sag nicht, dass du mich niemals verlassen wirst. Erwarte nicht zu viel von dir selber. Sei dir deiner Schwächen bewusst. Du bist ein Mensch. Und wenn Jesus das sagt, dann ist das keine Entmutigung, dann ist das Gnade. Jesus sagt, du bist nicht hoffnungslos. Du bist einfach ein Mensch. Und wenn du mich verlässt, wäre das nicht schlimm. Der Punkt ist der, du kannst jederzeit zu mir zurückkommen. Bau deine Identität nicht auf deine eigene Stärke. Und ich glaube, wir müssen das manches Mal genauso hören. Denn Jesus kennt auch deine Ehe. Er kennt auch deine Familie. Er weiß, wie es um deine Gesundheit steht. Er kennt deine Gedanken. Er kennt die Dinge, die niemand außer dir kennt. Und trotzdem wendet er sich nicht von dir ab, so wie er sich nicht von Petrus abgewendet hat. Und dann kommt diese Nacht, in dieser Nacht diese Situation. Petrus steht an einem Feuer und dreimal sagt er, ich kenne diesen Menschen nicht. Und dann lesen wir, dass in diesem Augenblick drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Da ging Petrus hinaus und weinte bitterlich, weil er tatsächlich das getan hat, wovon er vorher felsenfest überzeugt war, dass er es nie tun wird. Er hat Jesus verlassen. Er hat ihn verleugnet. Mehrfach. Was für ein Moment. Und ich glaube nicht, dass Petrus weint, weil er merkt, dass er einen Fehler gemacht hat. Er weint, weil sein ganzes Selbstbild zusammenbricht in diesem Moment. Der mutige Jünger, der Petrus genannt wird, der Fels, der Mann, der alles für Jesus tun wollte, in seinen Augen ist er jetzt nur noch eins, ein Verräter. Und genau das macht die Scham. Das macht Scham mit uns. Sie sagt nicht, du hast versagt, sondern sie sagt, du bist ein Versager. Und das ist das, was Petrus zutiefst empfindet. Und wie schön ist es, dass die Geschichte nicht hier endet. Nach der Auferstehung begegnet Jesus seinen Jüngern noch einmal, mehrfach sogar, und einmal am See Genezareth. Wir lesen in Johannes 21 eine interessante Aussage von Petrus. Er sagt, ich gehe fischen. Und mit ihm gehen noch einige andere mit. Auf den ersten Blick vielleicht ein völlig harmloser Satz, aber wenn wir die Vorgeschichte kennen, dann glaube ich, steckt mehr dahinter. Petrus sagt, ich gehe fischen. Jesus war gestorben, Jesus war auferstanden. Petrus hat den auferstandenen Jesus gesehen, zweimal, und sitzt jetzt zusammen mit seinen anderen Freunden und sagt, ich gehe fischen. Fischer war sein alter Beruf. Fischer war sein altes Leben. Es war fast so, als würde Petrus sagen, das Kapitel mit Jesus war gut. Ich bin froh, dass er auferstanden ist, aber für mich ist das Kapitel vorbei. Als Jünger habe ich versagt. Ich gehe zurück zu dem, was ich vorher gemacht habe. Das ist das, was in ihm steckte. Und ich weiß nicht, ob du solche Gedanken kennst. Für andere hat Gott bestimmt einen Plan, aber bei dem, was ich mir geleistet habe, nach meinem Versagen, nach meiner Geschichte. Scham zieht uns zurück aus dem, wo wir stehen. Scham isoliert uns, bringt uns weg von unserer Bestimmung. Sie löst uns aus Beziehung heraus. Sie zieht uns aus der Verantwortung heraus und manchmal sogar aus der Nähe Gottes. Aber Jesus lässt Petrus dort nicht alleine. Jesus geht Petrus nach, bis nach Galiläa, bis an den See Genezareth. Und dort ist ganz interessant, begegnet Jesus, Petrus und allen, die mit ihm unterwegs waren. Und sie sitzen wieder an einem Feuer, so wie Petrus in dieser einen Nacht, als er Jesus verraten war, hatte, an einem Feuer stand, sitzt er wieder an einem Feuer. Jesus ist wieder in seiner Nähe. Und Jesus fragt ihn diese eine Frage: Liebst du mich? Er fragt ihn diese Frage sogar dreimal. Und im Griechischen wird da ein interessanter Unterschied deutlich in den Fragen von Jesus. Jesus fragt Petrus zunächst: Liebst du mich? Mit dem griechischen Wort Agape. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Agape beschreibt, so vom biblischen Verständnis her, eine vollkommene, hingebungsvolle Liebe. Eine Liebe, die sich verschenkt. Eine Liebe, die nicht danach fragt, was der andere tut, sondern eine Liebe, die liebt um der Liebe willen. Und Jesus fragt Petrus: Liebst du mich mit dieser hingebungsvollen Liebe? Und Petrus antwortet jedes Mal auf die Frage von Jesus: Ja, ich liebe dich. Aber er benutzt nicht das Wort Agape, sondern er benutzt ein anderes griechisches Wort, nämlich Phileo. Das beschreibt die Liebe, die zwischen zwei Menschen ist, so eine brüderliche, freundschaftliche Liebe. Eine Liebe, die man zueinander hat. Und er sagt damit im Prinzip: Herr, ich liebe dich mit meiner menschlichen Liebe und mehr kann ich dir nicht versprechen. Jesus fragt ihn: Liebst du mich vollkommen? Und er sagt: Hey, das habe ich mal gedacht, aber es ist nicht mehr möglich. Ich weiß um meine Schwäche. Ich kann das nicht. Und Jesus fragt Petrus nochmal: Liebst du mich mit dieser vollkommenen Liebe? Und Petrus sagt: Hey, das Einzige, was ich für dich habe, ist menschliche Liebe. Und als Jesus Petrus zum dritten Mal anspricht, fragt er ihn: Liebst du mich mit deiner menschlichen Liebe? Vor der Kreuzigung war Petrus voller Selbstüberschätzung und in diesem Moment ist er ehrlich. Er macht keine großen Versprechen mehr. Er baut keine Fassaden auf. Er spielt keine Heldenrolle. Nur noch die Wahrheit, die Erkenntnis dessen darüber, wer er ist. Und dann fragt Jesus ihn nach dieser bedingungslosen Liebe und er sagt: Nein, es geht nicht. Mit menschlicher Liebe, ja, die kriegst du von mir. Und beim dritten Mal kommt Jesus ihm auf dieser Ebene entgegen. Jesus verlangt keine Perfektion. Er begegnet Petrus dort, wo er gerade steht: Liebst du mich? Mit Phileo, mit dieser menschlichen Liebe. Mehr erwartet Jesus nicht. Es ist okay. Petrus, bist du bereit, mir das zu geben, was du geben kannst? Und Petrus sagt: Ja, ich bin bereit, dir das zu geben. Und in diesem Gespräch passiert noch etwas Zweites, ist auch ganz interessant. Denn Jesus sagt Petrus jedes Mal als Antwort auf das, was er sagt: Weide meine Lämmer, hüte meine Schafe, weide meine Schafe. Jesus vergibt Petrus nicht einfach nur. Jesus gibt ihm seine Berufung zurück. Er gibt ihm seine Identität zurück. Das ist das, was Jesus tut. Er gibt ihm seine Identität zurück. Nicht der Verräter bestimmt jetzt, wer Petrus ist, sondern Jesus bestimmt, wer Petrus ist. Und wenn man die Bibel aufmerksam liest, dann merkt man, Gott tut das immer wieder. Als Adam sich nach dem Sündenfall versteckt hat, ruft Gott ganz laut: Adam, wo bist du? Nicht, weil Gott nicht wusste, wo er war, sondern weil Adam aus seinem Versteck herauskommen sollte. Als Jesus der Frau am Brunnen begegnet, deckt er ihre Geschichte auf, nicht um sie bloßzustellen, sondern um sie zu heilen. Und immer wieder sehen wir dasselbe Muster bei Jesus: Wo Menschen sich aus Scham zurückziehen, geht Gott ihnen nach. Wo Menschen sich verstecken, ruft Gott sie heraus. Wo Menschen glauben, ihr Wert ist verloren, spricht Gott ihnen ihre wahre Identität zu. Und genau das Gleiche möchte Jesus auch heute tun. Vielleicht nicht am Kohlenfeuer, das wäre jetzt vielleicht dann doch zu heiß für heute, aber mitten in unserem Alltag. Mitten in deiner Geschichte, mitten in deiner Scham. Jesus ruft dich aus deiner Scham heraus. Er möchte nicht, dass du dein ganzes Leben mit dieser Kette herumläufst. Wir schleppen jeden Tag genug mit uns herum. Einkaufstaschen, Termine, den Wäschekorb, ja, das gehört dazu. Da brauchen wir nicht einfach nur noch die Last der Scham dazu. Die Last der Vergangenheit, dessen, was irgendwie und was wir zu unserem eigenen gemacht haben. Aber wie wird diese Kette abgenommen? Wie wird diese Kette gesprengt? Und ich glaube, Johannes 21 zeigt uns drei ganz konkrete Schritte. Nicht drei Schritte, damit Gott uns liebt, sondern drei Schritte, weil Gott uns liebt. Und der erste Schritt, um den es geht, ist, dass wir ehrlich werden. Dass wir anfangen, unsere Schuld zu bekennen. Dass wir die Schere ansetzen und sagen, okay, ich tue hier einen Schnitt. Ich unterbreche irgendetwas in dieser Kette. Ich lasse nicht zu, dass diese Kette der Scham mich weiter gefangen nimmt. Schuld und Scham haben die gleiche Grundlage. Beides entsteht dort, wo in unserem Leben etwas nicht so läuft, wie Gott sich das gedacht hat. Und deshalb beginnt der Weg aus der Scham auch genau dort, wo der Weg aus der Schuld heraus beginnt, mit Ehrlichkeit. Die Bibel nennt das Buße. Das heißt, sich nicht klein zu machen, sondern ehrlich zu werden. Zu sagen, Jesus, ich bringe dir das, was schiefgelaufen ist. Und ich setze das an diese Kette. Ich verdränge es nicht, ich rede es nicht schön, ich gebe die Schuld nicht den anderen. Ich tue nicht so, als ob alles halb so schlimm wäre. Und genau das Gleiche sehen wir bei Petrus. Jesus fragt ihn dreimal, liebst du mich? Und Petrus ist ehrlich, er übertreibt nicht. Ein paar Tage vorher hat er es gesagt, wenn alle dich verlassen, ich niemals. Jetzt klingt es anders. Und er sagt, Jesus, du kennst mich, du weißt, was in mir steckt. Mehr kann ich dir nicht versprechen. Das ist Buße, mehr nicht. Keine großen Worte, ein ehrliches Herz. Sich nicht selbst verteidigen, sondern Schuld beim Namen zu nennen. Und ich vertraue darauf, dass Jesus mit der Wahrheit besser umgehen kann, als ich mit meiner Fassade. Und wenn wir das getan haben, dürfen wir einen zweiten Schritt gehen. Wir dürfen die uns zugesprochene Vergebung auch annehmen. Wir dürfen sagen, jawohl, Jesus, wenn ich dir das bringe, dann nehme ich auch deine Vergebung an. Bei Petrus passiert etwas, mit dem er mit Wahrscheinlichkeit nicht gerechnet hat. Jesus sagt nicht, Petrus, du hast mich fallen lassen, du hast mich verraten, jetzt musst du erstmal noch beweisen, dass du es ernst meinst. Er sagt auch nicht, das Vertrauen musst du dir erst wieder verdienen. Vielleicht kennst du das auch aus Freundschaften, wo genau das passiert. Nein, Jesus macht etwas anderes. Seine Antwort ist jedes Mal, dass er Petrus wieder diesen Auftrag gibt, weide meine Schafe. Mit anderen Worten, Petrus, ich habe dich nicht aufgegeben. Ich habe immer noch Platz für dich. Ich habe immer noch einen Auftrag für dich. Petrus wird von Jesus nicht auf seinen Fehler festgelegt. Und es ist jetzt an Petrus daran, das anzunehmen. Diese Zukunft, die Jesus ihm zuspricht, anzunehmen, das ist Vergebung. Das, was Jesus über dir ausspricht, zu deinem eigenen zu machen. Vergebung bedeutet nicht, dass Schuld nicht passiert ist. Vergebung bedeutet, Schuld bekommt nicht das letzte Wort. Und so können wir, wenn wir diese Vergebung annehmen, auch hier einen zweiten Schnitt machen. Und wir sehen die Kette, sie wird langsam brüchig. Wir können an dieser Kette arbeiten. Scham flüstert uns zu, du bist gescheitert. Und Jesus sagt, du gehörst trotzdem zu mir. Und viele von uns haben überhaupt gar kein Problem damit zu glauben, dass Gott anderen vergibt. Aber wenn es um uns selbst geht, dann halten wir an unserer Schuld fest. Kennst du das? Dass er anderen vergibt, aber mir nicht. Ursprung liegt in der Scham. Nimm die Vergebung an. Wir halten manchmal an unserer Schuld fest wie an alten Kassenbons. Ich weiß nicht, ob du das so machst. Das ist für mich so ein Punkt, wenn ich einkaufen bin, den Kassenbon, wollen Sie den mitnehmen? Ist häufig die Frage an der Kasse. Eigentlich brauche ich ihn nicht, aber ich weiß, ich muss jetzt noch in den Aufzug und zum Auto und nicht, dass der Ladendetektiv kommt und sagt, ich habe was geklaut, dann kann ich es nämlich beweisen. Deswegen nehme ich den Kassenzettel immer mit. Ja, und dann wandert der in den Geldbeutel. Und dann liegt er da, und dann liegt er da, und dann liegt er da. Und irgendwann mal nach einem halben Jahr sage ich mir, weil mein Geldbeutel ist so dick, und dann setze ich mich hin und dann sortiere ich alle Kassenzettel wieder fröhlich raus und schmeiße sie weg. Ich habe sie nie gebraucht, aber ich habe sie mit mir rumgetragen. Völlig unnötiger Ballast. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin. Vielleicht weißt du, wovon ich rede. Obwohl wir genau wissen, dass wir ihn nie wieder brauchen, tragen wir diese Rechnung mit uns rum. Und genauso tun wir das mit Schuld. Dabei sagt Gott, wenn wir unsere Schuld bekennen, ist er treu und gerecht, dass er unsere Schuld vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Und entweder stimmt das oder es stimmt nicht. Wenn Jesus dir sagt, dir ist vergeben, dann dürfen wir aufhören, ständig Berufung gegen sein Urteil einzulegen, zu sagen, stopp, nein, ist schön, dass du sagst, mir ist vergeben, aber stimmt nicht, Jesus, du hast nicht recht. Vergebung annehmen. Und wenn wir das getan haben, dann dürfen wir einen dritten Schritt gehen, nämlich in der neuen Identität leben. Nach Johannes 21 bleibt Petrus eben nicht am See sitzen. Er sagt nicht, eigentlich war ich mal ein Jünger, eigentlich hätte Gott mit mir etwas vorgehabt. Nein, er steht auf und er lebt genau das Leben, zu dem Jesus ihn berufen hat. Nicht, weil er plötzlich perfekt wäre, sondern weil er verstanden hat, meine Vergangenheit bestimmt nicht meine Identität. Jesus bestimmt meine Identität. Und genau das Gleiche gilt für uns. Vielleicht hat die Scham dir jahrelang eingeredet, du bist nicht genug. Du bist gescheitert. Mit dir stimmt was nicht. Jesus sagt was völlig anderes. Du bist mein geliebtes Kind. Dir ist vergeben. Und ich habe einen Auftrag für dein Leben. Das heißt nicht, dass wir nie wieder Fehler machen. Petrus hat auch nach Johannes 21 nicht alles richtig gemacht. Wer den Rest des Neuen Testamentes liest, merkt, da gab es immer noch viele Ecken und Kanten. Aber seine Fehler waren nicht mehr seine Identität. Und genau das schreibt Paulus später im Römerbrief. So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Nicht, es gibt noch ein bisschen Verdammnis, so, nicht mehr so viel, aber ein bisschen. Oder, ja, du wirst gerettet, aber das Fegefeuer. Oder, es gibt keine Verdammnis bis zu deinem nächsten Fehler. Nein, es gibt keine Verdammnis mehr. Du darfst deine Berufung annehmen. Du darfst in deiner Identität leben. Das ist die Wahrheit, auf die wir stehen dürfen. Nicht, weil wir alles richtig machen, sondern weil Jesus alles richtig gemacht hat. Und vielleicht ist das genau heute Morgen der Schritt, zu dem Jesus dich einlädt. Nicht noch besser zu werden, sondern endlich aufzuhören, zu glauben, dass deine Scham das letzte Wort über deinem Leben hat. Deinen letzten Schritt zu gehen und zu sagen, ich durchtrenne diese Kette der Scham ein für alle Mal und ich mache mein Herz frei und ich lasse nicht zu, dass die Scham mich weiter bindet. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem Thema geht, ob das eine Kette ist, die du kennst oder ob du vielleicht schon seit Jahren frei bist von dieser Kette. Aber meine Frage an dich heute Morgen ist, was ist dein nächster Schritt? Vielleicht bist du schon viele Jahre mit Jesus unterwegs. Dann möchte ich dir Mut machen, geh diesen Weg weiter. Nicht so, dass du denkst, du müsstest anderen beweisen, dass du ein guter Christ bist, sondern dich zu trauen, ehrlich zu werden. Und wisst ihr, woran man einen reifen Christen erkennt? Nicht daran, dass er keine Fehler mehr macht. Auch nicht daran, dass er die Fehler besonders schnell entdeckt, vor allem bei anderen. Einen reifen Christen erkennt man daran, dass er seine eigene Schwäche kennt, dass er weiß, wie sehr er selbst von Gottes Gnade lebt und deshalb anderen auch ihre Fehler nicht ständig vorhält. Ein reifer Christ schafft einen Schutzraum, in dem Ehrlichkeit möglich wird und öffnet den Raum, wo ich mich meiner Scham stellen kann. Einen Raum, in dem Menschen ihre Masken ablegen können, weil sie wissen, hier werde ich nicht verurteilt. So lasst uns unsere Fehler nicht vorhalten und uns beschämen, sondern in Gnade leben. Vielleicht bist du aber auch noch nicht lange mit Jesus unterwegs. Oder du kennst das, dass der Glaube in deinem Alltag manchmal ziemlich weit weg wirkt. Da möchte ich dir sagen heute Morgen und möchte dich ermutigen, geh diese drei Schritte immer wieder. Sei ehrlich vor Gott. Nimm seine Vergebung an und erinnere dich jeden Tag neu daran, wer du in Jesus bist. Vielleicht helfen dir kleine Post-its an deinem Spiegel. Ich habe vor einiger Zeit mal eine Predigt gehört mit, ich weiß nicht, waren es Erbsen oder Steinchen, die wir irgendwie in die Taschen hin und her schieben sollten. Irgendwas, was dich daran erinnert, wer du bist in Christus. Dass du nicht immer wieder in diesem Hamsterrad stehst, in dem du versuchst, perfekt zu sein und gut zu leben, sondern in dem du verstehst, es geht einfach nur darum, ehrlich zu sein, Vergebung anzunehmen und das, was Gott dir zugesprochen hat, auszuleben. Kleine Schritte, nicht riesige Schritte. Aber jeder dieser kleinen Schritte bringt dich weiter. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und würdest sagen, ich weiß gar nicht, ob ich so wirklich an Jesus glaube. Dann freue ich mich, dass du da bist. Und ich möchte dich einladen, diesen Jesus in dein Leben hineinzulassen. Denn Jesus ist nicht gekommen, um dich zu beschämen und dir deine Schuld vorzuhalten, dir zu sagen, wie falsch du lebst. Er ist gekommen, um dich frei zu machen, frei von deiner Schuld, frei von Scham, frei für ein neues Leben. Und ich wünsche dir von Herzen, dass wir alle genau das erleben dürfen, wieder und wieder und wieder, dass die Ketten, die uns die Scham anlegt, dass diese Ketten gesprengt werden durch Jesus. Wo auch immer du stehst, möchte ich einladen am Ende dieser Predigt, wenn du möchtest, darfst gerne aufstehen an deinem Platz, du kannst sitzen bleiben, aber ins Gespräch zu gehen mit Jesus in deinem Herzen, dich auszutauschen. Und wir wollen ihm jetzt noch einmal Ehre geben durch die Lieder, die wir singen. Und ich möchte dich einladen, ihm deine Schuld zu bringen, deine Scham hinzulegen, wenn du sie vielleicht in dir trägst. Und egal wie tief du den Abgrund empfindest, der in deinem Leben ist, egal wie schwer die Schuld sein mag, die du mit dir rumträgst, die Selbstvorwürfe, die du dir machst, es ist zu wenig, es ist nicht genug, ich müsste eigentlich viel mehr und wenn die anderen wüssten, dass ich, Jesus ist der, der dich heute Morgen von dieser Kette befreien möchte. Lass uns aufstehen, lass uns ihm die Ehre geben, lass uns seine Gegenwart suchen, dass er uns frei macht. Amen.